Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir machen mit unserem Thema China weiter und sind im Moment bei Konfuzius, mit dem wir ja das vorletzte Mal begonnen haben. Ich habe heute die Übersetzungen von dem Lun Yu mitgebracht oder den Gesprächen von Konfuzius. Das eine ist hier diese deutsche Übersetzung von Hans von S., ein Sinologe, ich glaube in München oder so, aus dem Jahre 23. Relativ aktuell. Und dann hier eine englische Übersetzung von An Ping Ching. Und es ist interessant, wie unterschiedlich die Übersetzungen sein können. Insofern ist natürlich immer spannend, sich das chinesische Original anzuschauen, was dann da wirklich steht und in welche Richtungen man diese Schriftzeichen übersetzen kann. Konfuzius, das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, ist die Grundlage für die gesamte chinesische Staatstheorie seit, Pi mal Daumen, 2000 Jahren, also seit der Han-Dynastie. Zur Erinnerung sind wir bei der Zhou-Dynastie und dort im Speziellen sind wir am Übergang zu der Zeit der streitenden Reiche. Und genau in dieser Übergangszeit, wo sich offensichtlich diese Konflikte zwischen den einzelnen Königreichen schon angedeutet haben, hat Konfuzius gelebt. In dieser Zeit ist also dieses neue Berufsfeld des, ich sage jetzt mal, Managementberaters entstanden. Das heißt, eine Gruppe von gebildeten Personen, die von Hof zu Hof gezogen sind und dort versucht haben, einen Beraterjob für den jeweiligen Herrscher zu bekommen. Das war also eine neue Entwicklung, die dadurch entstanden ist, dass es halt verschiedene Machtzentren gab, die alle in Konkurrenz miteinander waren. Man sagt, dass Konfuzius als Berater nicht wirklich erfolgreich, sondern er ist, Pi mal Daumen, jetzt 15 Jahre von Hof zu Hof gewandert. Ursprünglich war er ein kleiner Beamter im Staate Lu. Durch Intrigen ist er dann also geflüchtet und zu unterschiedlichen Höfen gegangen, hat dort seine Dienste angeboten, unterschiedlich erfolgreich, aber nirgends wirklich erfolgreich. Auf der anderen Seite hatte er aber dann im Laufe der Jahre eine große Anzahl von Schülern und war wohl, sagt man, einer der ersten, die sich für ihre Ausbildung sozusagen seiner Schüler bezahlen ließ von seinen Schülern. Also wirklich so eine Art eigener Beruf. Wir haben das vorletzte Mal mit dem Grundaussage oder seiner Grundzusammenfassung, wie er seine Lehre charakterisieren würde. Und seine Antwort war Menschlichkeit. Das ist das, was sich aus seiner Perspektive durchzieht. Und was sich damit verbindet, ist, dass er Tendenzen von sehr brutalen Herrschern ein anderes Modell entgegenstellen wollte, das auf einem menschlichen Umgang miteinander basierte. Im Prinzip ist er von einem positiven Menschenbild ausgegangen, aber diese Qualität des Menschen muss durch Übung oder durch Training bzw. Erziehung zum Vorschein gebracht werden. Das ist so ein bisschen die Grundhaltung von ihm. Sein Trainingstool war die Beschäftigung mit der eigenen Tradition. Er hat die ersten Könige der Su-Dynastie sehr stark idealisiert und gesagt, also wenn wir das wieder so machen, wie das früher war, dann kriegen wir den Staat wieder in Ordnung und alles wird gut. Was bedeutet, dass er ein hierarchisches Modell präferiert hat. An der Spitze stand der König und dann ging die Hierarchie hinunter, wobei sein Ausgangsmodell die Familie war. Das grundsätzliche Ordnungsprinzip hat er aus der Familie abgeleitet. In einem patriarchalen System ist natürlich die erste Beziehung, ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und zwar eine hierarchische Beziehung. Könnte weitergehen, also Ehemann, Ehefrau. und das hatten wir ja dann auch an einem Termin, dass es hier um die Unterordnung der Frau unter den Mann ging. Dann älterer Bruder und jüngerer Bruder. Dann Freund und Freund. Das ist offensichtlich die einzige Beziehung, die auf gleicher Ebene stattfindet. Und von diesem Modell Vater zum Sohn wird dann das gleiche Modell Herrscher und Untertan abgeleitet. Das sind so die fünf Beziehungsmuster. Meines Wissens in der ganzen chinesischen Geschichte gab es offensichtlich kaum eine Strömung, die auf die Idee gekommen ist, eine Art von Demokratie zu entwickeln, so wie man das zeitgleich in Griechenland entwickelt hat, wobei auch die griechische Demokratie eingeschränkt war, aber immerhin war es ein großer Pool von Männern, die miteinander diskutiert haben und dann auch abgestimmt haben und ein Alternativmodell zu diesem autoritären Modell. Das ist irgendwie ganz interessant. Was ich das letzte Mal ja auch schon gesagt habe, als Konfuzius gelebt hat, war er einer von vielen Managementberatern. Und die Frage, warum er sich durchgesetzt hat, die Antwort lautet, weil er offensichtlich sich sehr stark in die Vergangenheit zurückgewandt hat und damit natürlich so eine Art chinesische Identität bilden konnte. Man hat sich auf die eigene Geschichte berufen. Und da war er offensichtlich der einzige Ansatz, der das stringent durchgezogen hat. Okay, wir schauen, wie haben das die Alten gemacht und so müssen wir das heute auch machen. Er hatte auch nicht den Anspruch, dass er eine eigene Lehre begründet, sondern er hatte eigentlich nur gesagt, also ich lehre nur das, was die Alten gelehrt haben. Kein neuerer im klassischen Sinne. Wenn wir uns jetzt diese Aspekte anschauen, also das eine Aspekt der Menschlichkeit, hier im Lunyu sind ja hauptsächlich Dialoge. Insofern lässt es sich sehr, sehr gut lesen. Das Lunyu ist relativ übersichtlich. In einem dieser Dialoge wird der Konfuzius von einem seiner Schüler gefragt, wenn der Herrscher von Wei euch mit der Regierung beauftragen würde, womit würdet ihr beginnen? Und das ist natürlich eine sehr pfiffige Frage. Das heißt also, was ist für ihn das Wesentlichste, um wieder diese Unordnung in die Ordnung zu überführen? Und die Antwort von Konfuzius war, man müsste wohl zuerst die Namen richtig stellen. Und das ist natürlich erstmal eine Antwort, wo man so ein bisschen nachdenkt, also warum Namen richtig stellen? Und wenn man dann ein bisschen die Schriftzeichen untersucht und die Bedeutung bzw. den Bedeutungsrahmen, was da eigentlich mit verknüpft war, dann bedeutet das, dass zu jedem Begriff eine bestimmte Funktion zugeordnet war. Der Herrscher hatte die Aufgabe, per Definition zu herrschen. Der Vater hatte die Aufgabe, für die Familie zu sorgen. Der Sohn hatte die Aufgabe, dem Vater zu gehorchen. Die Frau hatte die Aufgabe, dem Mann zu gehorchen. Jedem dieser Begriffe war eine soziale Rolle zugeordnet. Laut der Analyse von Konfuzius war in diesen chaotischen Zeiten, so wie die einzelnen Rollen ausgeführt wurden, nicht mehr entsprechend der Originalzuordnung. Sprich, die Herrscher haben nicht mehr geherrscht, sondern die Minister haben über die Herrscher geherrscht. Die Väter waren vielleicht in der Familie zu schwach und sind von ihren Söhnen beherrscht worden. Und das meint, dass die sozialen Rollen, so wie er das aus der Vergangenheit abgeleitet hat, in seinem hierarchischen System, dass die wieder zurückgeführt werden auf ihre ursprüngliche Funktion. Dann ging das weiter, also da gibt es wieder einen anderen Dialog, was sehr ähnlich ist. Also der Herrscher Jing von Qi fragte Konfuzius nach der Regierung und Konfuzius antwortete, der Herrscher soll herrschen, der Minister soll Minister sein, der Vater soll Vater sein und der Sohn soll Sohn sein. Und das bezieht sich auf die sozialen Rollen. Und das bedeutet, es relativ fix definiert ist, was die Aufgabe der einzelnen Person in diesem Gesamtsystem ist. Und das ist auch so ein bisschen die Erklärung, was wir auch heute noch in unserer Gesellschaft teilweise haben. Wenn in der Schule, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist, bei Felix war das noch aktuell, dass also die Lehrperson mit Frau Lehrerin angesprochen wurde und nicht mit ihrem Namen. Und der Grund, der dahinter steckt, ist genau der Grund, dass was bei ihr angesprochen war, ist nicht die Person, die da steht, sondern die Funktion, die da steht. Ja, oder bei einem Polizisten genauso. Wenn ich sage, du Idiot, dann beleidige ich nicht die Person, sondern die Amtsperson, sprich die soziale Rolle. Und das hat eine ganz andere Dynamik. Also auch wir haben das noch irgendwie so im Ding drin. Im Ordnungssystem von Konfuzius, der ist halt davon ausgegangen, es gibt das ideale System und da muss dann jeder und jede entsprechend ihrer Rolle funktionieren. Das ist eine Grundidee, die sich durch die gesamte chinesische Geschichte zieht. Bis hin zu anderen Texten, wo ein Herrscher ein bisschen über den Durst getrunken hat und dann eingeschlafen ist auf seinem Bett, sich aber nicht zugedeckt hat und es war relativ kühl. Und ein Bediensteter hat das gesehen und hat ihn zugedeckt. Der Herrscher ist aufgewacht, hat gesehen, dass er also zugedeckt wurde und hat gefragt, wer hat mich zugedeckt? Und dann haben sie gesagt, ja, der Diener hat ihn zugedeckt. Und dann hat er gesagt, okay, dieser Diener wird verurteilt, weil es war nicht seine Aufgabe, mich zuzudecken. Und der, dessen Aufgabe es gewesen wäre, mich zuzudecken, hat mich nicht zugedeckt und der wird auch verurteilt. Und beide sind hingerichtet worden. Das ist die Spitze vom Verständnis von Erfüllung von sozialen Rollen. Bei Konfuzius war das nicht ganz so scharf, nicht so drakonisch die Strafen, aber es gab ein System, das nannte sich Legalismus, also die extrem auf Gesetze und auf die Einhaltung der Gesetze gepocht haben. Und da sind das dann die Beispielgeschichten, um zu zeigen, jeder soll nur das tun, was sein Job ist und nichts anderes. Wenn wir auf die Familie zurückgehen, gibt es eine Qualität, die bei Konfuzius wesentlich ist. Das eine hatten wir schon gehabt, das ist die Loyalität. Also das ist so ein typisches Muster von feudalen Systemen. Im Konfuzianismus gibt es noch einen anderen Begriff für Loyalität und das nennt sich kindlicher Respekt. Qiao ist wirklich so eine Art von Mischung von Hingabe, Loyalität, dass man die höher gestellte Person auf jeden Fall so akzeptiert, egal was sie tut. In China oder wahrscheinlich in ganz Südostasien, dort wo überall der Konfuzianismus maßgeblich wesentlich ist und war, ist es im Familiensystem so, wenn die Eltern einen Fehler machen, würden die Eltern es nie zugeben vor ihren Kindern. Wenn die Kinder dann etwas sagen oder irgendjemand anders was sagen, dann ist die Reaktion erstmal Schweigen. Und man merkt dann, ob sich was verändert hat, indem sich die Eltern dann in ihrem Verhalten ändern. Aber es würde nie drüber gesprochen werden, weil sie damit ihre Autoritätsperson in Frage stellen würden. Aber sie sind so wach und offen, dass sie sehr wohl auch Kritik wahrnehmen und dann entsprechend ihr Verhalten ändern. Deswegen ist da nicht so eine hohe Fusionskultur. Also das ist so dieser kindliche Respekt, der in seiner Negativauswirkung, also in der Positivauswirkung würde man sagen, okay, das ist Loyalität. Ich habe eine bestimmte Rolle und habe dann einen Vorgesetzten und ich bin einfach loyal dem Gegenüber. In der extrem negativen Variante wäre das eine totale Autoritätshörigkeit. Und das gibt es über die Jahrhunderte sowohl in Südostasien auf der Ebene von Herrschaftssystemen. Auch wir haben natürlich Systeme, wo diese Autoritätshörigkeit gefördert wurde, wo Kinder in dieses Muster hinein sozialisiert wurden. Das nächste wichtige Aspekt bei Konfuzius nennt sich Li. Das ist ein anderes Li, als was wir schon mal hatten. Wir hatten schon mal ein Li. Das eine Li, was wir hatten, das bezog sich auf die kosmische Ordnung. Das Bild war die Jade und die Maserung der Jade. Und das war eine Struktur des Universums. Das Ordnungsprinzip, das natürlich auch vom Anspruch her Konfuzius entdeckt hat, dass er gesagt hat, das ist der Weg, wie das Universum und wie die Gesellschaft in Ordnung kommt, beziehungsweise in Ordnung funktioniert. Aber die durchführende Ordnung ist ein anderer Begriff von Li. Und zwar, da sieht man dieses U drüber. Und das bedeutet, also der Anfangslaut ist hoch, dann geht es runter und der Endlaut des I ist dann wieder oben. Das Schriftzeichen ist auch ein anderes und das bedeutet Etikette. Der Ursprungsbegriff war das Ritual, und zwar das Ritual für Ahnen. Der Ahnenkult ist innerhalb des Konfuzianismus ein wesentlicher Aspekt. Nicht deswegen, weil der Konfuzius daran geglaubt hat, sagt man zumindest, dass es also Geister gibt und tote Ahnen irgendwo herumschweben oder sowas oder Götter gibt. Da hat er sich sehr, sehr zurückgehalten auf diese Fragen, gibt es jetzt Götter oder gibt es nicht Götter, sondern er hat den Ahnenkult propagiert, weil er gesagt hat, das ist unsere Tradition und das ist ein stabilisierender Faktor für Gesellschaft, dass man sich auf die alten Riten bezieht. Also das ist der Ursprungsbegriff von Li. Weiterentwickelt hat sich dieser Begriff dann in Etikette, so würde ich das übersetzen, das heißt in vorgeschriebenen Verhaltensweisen miteinander. Das bedeutet also, wie viele Verbeugungen muss man vor der und der Person machen, was darf man ansprechen, was darf man nicht ansprechen, wann darf man etwas sagen. Das heißt, da wurden sämtliche Verhaltensweisen definiert. Die längsten Definitionen waren also das Hofzeremoniell. Jeder Angehörige des Hofes hatte eine bestimmte hierarchische Stellung und entsprechend der Stellung, entsprechend der sozialen Rolle, hatte er bestimmte Privilegien, was er machen durfte und bestimmte Dinge, die er nicht machen durfte. Wenn dann irgendeiner irgendetwas gesagt hat, dann durfte der in der Hierarchie Unterstehende, der durfte nicht einfach sagen, hallo, aber ich habe eine andere Meinung. Das war überhaupt nicht möglich. Sehr reglementiert. Und auch das ist ein Strukturelement. Man könnte auch nach Foucault wahrscheinlich sagen, also ein Kontrollelement, damit niemand etwas tut, was aus dem Rahmen fällt und vielleicht das Gesamtsystem in Unordnung bringt. Dann gibt es noch zwei Aspekte, die für Konfuzius wichtig sind. Das eine ist die Aufrichtigkeit. Also es ging nicht nur um Unterordnung. Und Unterordnung ist, sage ich mal, ein böser Begriff in Anführungszeichen. Das kann ja auch im Guten funktionieren. Das heißt, der Vater kann sich ja um die Familie kümmern und der ältere Sohn und die Frau sind halt ihm loyal gegenüber und das kann ja sehr harmonisch sein. Das heißt, der Begriff der Harmonie zieht sich durch die meisten philosophischen Systeme in China durch. Bei Konfuzius meint Harmonie innerhalb des Staatsgefüges. Sein Hauptanliegen war, wie funktioniert ein Staat am besten? Und da ist eine andere Qualität, Charaktereigenschaft oder Qualität, ist die Aufrichtigkeit. Das heißt die Ehrlichkeit. Und nur wenn jemand innerlich ehrlich ist, dann funktioniert das Ganze. Und das kann man auch auf den Aspekt der Etikette beziehen. Das heißt auch die Etikette, wenn sie aufgesetzt ist, steht sie auf dünnen Beinen, sage ich mal. Und nur wenn sie ernst gemeint ist, aufrichtig durchgeführt wird, dann hat es ein Fundament. Und das Gleiche ist mit der Rechtschaffenheit. Wirklich sich an Verträge halten. Also das sind so die maßgeblichen Aspekte, wie man also den Ansatz von Konfuzius definieren könnte. Dann gibt es noch eine Geschichte, die zeigt, wie Konfuzius das Thema Menschlichkeit definiert hat. Also dem Konfuzius wird ein Fall vorgetragen, also in einem anderen Staat, wo ein Sohn seinen Vater wegen Diebstahl angezeigt hat. Und das wäre ein Beispiel für die Gesetzesgetreue. Das heißt, die Gesetze gelten unabhängig der Person, unabhängig der Zwischenverhältnisse. Wenn Diebstahl ist Diebstahl und es gehört dann angezeigt. Das ist die Logik dahinter. Und der Konfuzius hat gesagt, bei uns würden wir das aber anders machen, weil Loyalität zum Vater ist höher als die Loyalität zu den anderen Systemen, so würde man es heute wahrscheinlich sagen. Das heißt, der Sohn würde seinen Vater nicht anzeigen. Und das zeigt, das ist seine Einengung der Menschlichkeit. Das heißt, die Menschlichkeit bezieht sich sozusagen hauptsächlich erstmal auf die Familie und dann, wenn man Glück hat, geht es vielleicht weiter. Aber es ist kein Begriff der Menschlichkeit, wo alle Menschen gleich sind, sondern die Menschlichkeit bezieht sich auf die unterschiedlichen Rollen und da gibt es unterschiedliche Nahverhältnisse. Das ist sozusagen eine Differenzierung und das ist etwas, was dann auch später also in philosophischen Diskussionen dem Konfuzius bzw. den Konfuzianern vorgeworfen wurde, dass ihr Begriff der Menschlichkeit eigentlich sehr eng ist, weil er sich hauptsächlich bezieht. Aber das ist ein Spezifikum dieses Begriffes, weil es gab andere Ansätze, die gesagt haben, dass Menschlichkeit bezieht sich auf alle Menschen und das ist der Begriff so, wie wir ihn eigentlich verstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den auch den Unterschied wissen, wie, dass es Konfuzius den in seinem Regelsystem anders verstanden hat. Obwohl es diese innere Haltung der Menschlichkeit ein wesentlicher Aspekt seines Ansatzes ist. Das heißt, wir sehen hier ein System, was versucht hat, dieses beginnende Chaos, also an dieser Schnittstelle, wo die Zeit der streitenden Reiche begonnen hat, wo sich das aber offensichtlich die Konflikte schon angekündigt haben, wo dann Konfuzius versucht hat, ein System zu kreieren, wie man einigermaßen miteinander in Frieden leben kann, aber ein sehr konservatives System, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, er wollte das Alte konservieren bzw. reaktivieren. Nichts Neues in dem Sinne. System stabilisieren bzw. wieder zurück zu dem goldenen Zeitalter der ersten Könige der Zhou-Dynastie. Das ist die Idee. Er hat nie erlebt, dass dieser Ansatz irgendwo umgesetzt werden würde. Er ist also, ich weiß nicht, ob er verarmt, aber er ist nie reich geworden. Erst in der Han-Dynastie, also 300 Jahre, Pi mal Daumen, 300, 400 Jahre später, ist dann der Konfuzianismus zur offiziellen Staatsideologie der chinesischen Kaiser ernannt worden und hat sich also durchgezogen, obwohl einige Kaiser in den 2000 Jahren auch Daoisten waren, aber trotzdem hat sich die Staatstheorie war eigentlich immer konfuzianistisch und das Bildungssystem war auch konfuzianistisch geprägt. Das heißt, das Prüfungssystem, um irgendeinen Beamtenjob zu bekommen, war auf die konfuzianistischen Klassiker aufgebaut. Das heißt, die ganze Bildungselite war konfuzianistisch geprägt. Das muss man deswegen wissen, weil parallel, als sich auch der Daoismus entwickelt hat und auch der Buddhismus ab dem 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung in der Han-Dynastie nach China kam, war also die Bildungselite, die sich mit diesen anderen Ansätzen beschäftigt hatte, hatte immer als Hintergrund dieses konfuzianistische Verständnis. Die waren nicht irgendwie von Null auf und sind dann Buddhisten geworden, sondern waren Konfuzianer und haben aus ihrer Perspektive heraus den Buddhismus interpretiert. Waren Konfuzianer, haben aus ihrer Perspektive heraus den Daoismus wieder neu interpretiert. Aber alle neueren Entwicklungen haben immer auf dieser Basis des Konfuzianismus funktioniert, bis zu unserer heutigen Zeit, wo wir ab den 80er Jahren in China ja wieder eine Renaissance des konfuzianistischen Denkens erleben. Ihr wisst wahrscheinlich also, dass diese chinesischen Bildungsinstitute, das was in Deutschland die Goethe-Institute sind, die sich weltweit deutsche Kultur verbreiten, sind die Konfuzius-Institute von China. Und das zeigt eigentlich, weil also Mao Zedong war sehr, sehr kritisch dem Konfuzianismus gegenüber. In der Kulturrevolution wurden also viele konfuzianischen Tempel und diese ganzen Schriften alles verbrannt und als sehr konservativ und reaktionär und überhaupt. Erst über Deng Xiaoping, also in den 80er Jahren, wo sich das wieder ein bisschen geöffnet hat, hat man sich wieder zurückorientiert auf die eigene Geschichte und Teil der eigenen Geschichte ist natürlich der Konfuzianismus. Insofern hat er auch wieder eine gewisse Renaissance erlebt und das, was wir heute in China erleben, kann man natürlich auch aus der konfuzianistischen Brille interpretieren, sprich wir haben eine extrem hierarchische Struktur, wo es also ganz klar definiertes oben gibt und unten und was eigentlich jetzt in diese Art von Überwachungsstaat, also mit Kontrolle, sehr viel Kontrolle, Überwachungsstaat gemündet hat. Also das Thema Menschlichkeit ist mir nicht so ganz klar, wie sich das heute manifestiert, aber diese hierarchische Struktur, glaube ich, ist sehr deutlich. Dann, was ich auch schon gesagt hatte, war dieser Spruch, also was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen nicht an. Also auch das ist ein tragendes Element und das ist auch heute immer noch aktuell, weil wir ja jetzt wieder, ich sag mal seit 150 Jahren vielleicht, so eine Art Raubtierkapitalismus erleben, also wo der Stärkere die Kleinen frisst und auch auf politischer Ebene, wo jetzt gerade aktuell wieder wer also die größere Keule hat, kann sich durchsetzen. Da geht es um Macht. Und da war der Konfuzius eher der Meinung, also man sollte schauen, dass man ein ausgewogenes Verhältnis miteinander aufbaut. Das heißt, es war ein Förderer vom Frieden. Das muss man auch wissen. Das ist durchaus ein Vorteil in diesen kriegerischen Zeiten, dass er sehr stark auf Verhandlung, auf Ausgleich gesetzt hat. Und dieses Thema ist bis heute immer noch aktuell und können wir leider auch beobachten, welche negativen Auswirkungen das hat, wenn man nicht auf Ausgleich, auf Kompromiss ausgerichtet ist. Das sind so die unterschiedlichen Strukturelemente. Wir werden dann das nächste Mal uns anschauen, wie kommt man aber dazu, diese Qualitäten in sich zu entwickeln, aus konfuzianistischer Perspektive. Welches Bildungssystem hat er also präferiert, um das alles zu entwickeln?